ARD.
Wir haben uns vorab auch einen Kreißsaal angeguckt und ich habe mir das ja so weiß gekachelt vorgestellt, so sehr medizinisch, helles weißes Licht und irgendwie ringsum schreiende Frauen, keine Ahnung. Also ich hatte da eine ziemliche, ja, altbackene Vorstellung, aber der Kreißsaal bei uns hat mich total positiv überrascht.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Hallo zusammen zur 7. Folge von eurem Schwangerschaftsbegleiter. Diese Folge findet ihr, wie auch alle anderen Folgen, in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Schön, dass ihr uns aber auf jeden Fall und ganz offensichtlich schon mal gefunden habt. Tatsächlich schwanger, sagen wir jetzt einfach mal ganz selbstbewusst, ist der Podcast, den ihr jetzt braucht, weil hier kriegt ihr alle Infos ganz kompakt für euch, die ihr jetzt braucht für diese besonderen Monate. Und falls ihr uns aus den anderen Folgen noch nicht kennt, wir sagen nochmal ganz kurz, wer wir sind. Ich bin Tim, quasi nebenberuflich Moderator und Autor bei Enjoy und hauptberuflich Vater von zwei kleinen Kindern. Und ich weiß noch, damals gab es keine Infos für mich, während meine Freundin schwanger war, oder zumindest keine Infos, die mich als Partner angesprochen haben, sondern ich habe dann eben all die Bücher gelesen und so, die meine Freundin gelesen hat, wo aber eben immer die Mütter angesprochen wurden. Und hier ist das anders. Mir ist total wichtig, dass wir hier auch immer die Partnerperspektive reinbringen.
Ich bin Manuela Tavares, ich bin die Ärztin hier im Bunde und ich bin Oberärztin an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und bin auch in einer eigenen Praxis tätig, in der ich Schwangere begleite. Von mir bekommt ihr alle Informationen und ich möchte die Fragen klären, die ganz häufig auch in meinem Alltag kommen und auch Informationen liefern, wo ich mich frage, warum wissen das nicht alle Schwangere eigentlich?
Und ich bin Lucy, Journalistin und Mama, und als Journalistin habe ich natürlich damals viel recherchiert während meiner Schwangerschaft, aber das war ehrlich gesagt eher Horror, weil ich bin da auf dubiose Internetforen gestoßen mit so vielen Mythen und habe teilweise ewig gegoogelt und hatte dann doch keine Antwort auf meine Frage. Und ganz ehrlich, seine Frauenärztin mag man ja auch nicht immer anrufen. Deshalb könnt ihr froh sein, dass wir Manuela dabei haben.
Also hier kriegt ihr die medizinischen Facts und auch persönliche Stories, die kommen von Lucy und mir. Wir sagen euch wirklich 100% real, was wir erlebt haben. Nicht, weil wir uns so geil finden und so gerne von uns reden, sondern weil wir hoffen, dass ihr euch von unseren Erfahrungen ganz viel für euch mitnehmen könnt.
Und heute kommen wir das erste Mal zur Geburt. Die Planung und Organisation. Es gibt ja viele Entscheidungen, die man vorher treffen kann. Ich sage immer so, es geht um die Geburt im Kopf, weil leider ist es anders wie beim Führerschein, wo du ganz viele Fahrstunden vorher nehmen kannst. Bei der Geburt geht das nicht so richtig. Also du weißt nicht so richtig, wo Bremse und Gas sind. Und deswegen findet vieles halt eben erstmal im Kopf statt.
Genau. In meiner Erfahrung als Ärztin, ich habe ja sehr viele Geburten schon betreut, ist, glaube ich, das A und O, immer so ein bisschen flexibel zu bleiben.
Geburt ist ja eigentlich wie so eine gute Hochzeitsplanung, finde ich. Also pass auf, ich erkläre es mal kurz, weil bei einer Hochzeit ist es auch so klar, man plant das alles und dann soll es den Hochzeitstanz geben und die Torte und so. Aber man braucht immer noch so ein bisschen Flexibilität, weil es kann halt auch sein, dass es irgendwie regnet oder dass ein paar Leute absagen oder dass die Torte umkippt, keine Ahnung. Und diese Flexibilität, die braucht man, dass man nicht gleich die Vollkrise bekommt, wenn, keine Ahnung, das Messer für den Tortenanschnitt dann doch nicht golden, sondern halt silber ist. Und wenn man sich so sehr auf so Sachen versteift und sagt, ich will das so, dann ist halt die Chance relativ hoch, dass man dann enttäuscht wird. Und ich finde, so ist es auch bei einer Geburt, dass es sicher gut ist, das alles zu planen und zu gucken, was ist mir wichtig, und dass man dann aber offen bleibt, um das, was dann an unerwarteten Dingen kommt, das noch irgendwie aufzunehmen, ohne dass man dann total enttäuscht ist davon.
So ein guter Einstieg ist ja eigentlich ein Geburtsvorbereitungskurs. Also, weil da trifft man eben die eigene Peer Group. Und die werden auch oft von den eigenen Hebammen angeboten. Das heißt, man kennt die Person auch schon. Ich hatte nun leider ein bisschen Pech. Es war Corona-Hochzeit und ich hatte quasi Frontalunterricht online.
Online auch.
Nachdem ich den ganzen Tag gearbeitet habe und abends musste ich mich halt nochmal sozusagen vor dem Bildschirm setzen. Das war ein bisschen anstrengend für mich. Aber eine Sache geht mir nicht mehr aus dem Kopf oder war für mich so prägend in diesem Kurs. Ich habe so das erste Mal gesehen, wie meine Hebamme halt so eine Puppe genommen hat und sie ja durch das Becken rutschen lassen hat. Und das war so, wow, okay, alles klar. Geburt, so.
Ja, so war es bei mir auch. Also ich finde das auch eine ganz gute Zeit, um sich vorzubereiten. Gerade als Partner, wo man das Körperliche ja nicht spürt, da war es ganz gut, irgendwie dann da jede Woche zu sitzen und es ist nochmal irgendwie sich intensiv damit zu befassen. Und es ist ganz witzig, weil ich erinnere noch, dass mir alle gesagt haben, ja, guck mal, Geburtsvorbereitungskurse heutzutage, das sind jetzt auch nicht mehr so Hechelkurse, wo man da mit seiner Partnerin irgendwie das Hecheln übt. Und dann wirklich Schnitt. 2 Stunden später saß ich da und hab gehechelt und dachte so, okay, es ist doch noch so. Aber trotzdem, auch wenn ich mich darüber jetzt ein bisschen lustig mache, ich bin trotzdem froh, dass wir das gemacht haben, weil man hat zum Beispiel auch Positionen gelernt, in denen man das Kind zur Welt bringen kann. Und da kommt man ja auch selber nicht drauf. Irgendwie, man denkt, ja gut, man liegt dann da und irgendwie, ne, kriegt man das Kind so. Aber es gibt eben noch viele andere Positionen, zum Beispiel den Vierfüßlerstand und so. Und diesen ganzen Input zu bekommen, den man sonst einfach nicht bekommt, ist total gut. Und dann ein ganz wichtiger Aspekt, ey, man lernt da auch zum Teil wirklich nette Leute kennen, die sind im gleichen Stadium wie ihr, die erwarten auch bald ihr Kind und das ist irgendwie ganz cool, dann kann man dafür später noch Kontakte knüpfen.
Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, so die Geburt im Kopf, so die Vorstellung, wie es sein kann, so ein Geburtsvorbereitungskurs kann eben auch dazu beitragen. Also wie soll man etwas entscheiden und sich überlegen, wenn man das gar nicht kennt, so wie du auch sagst. Ne? Man denkt, so Geburt hat man im Film so ein, zwei Mal gesehen, aber man hat gar keine konkrete Vorstellung. Ich glaube, so Geburtsvorbereitungskurse sind sehr gut, um ein bisschen da so reinzuschnuppern und überhaupt die Möglichkeiten zu wissen, was kann ich denn mir überhaupt vorstellen und was ist jetzt für mich individuell gut. Und ich kenne viele, die auch Freundschaften über diesen Geburtsvorbereitungskurs hinaus geknüpft haben, weil du dann auch nach der Geburt jemanden hast, der oder die in der gleichen Situation ist wie du. Ne? Das ist ja sonst vielleicht gar nicht so im eigenen Freundeskreis.
Ja, und eben auch zeitgleich sozusagen. Eben. Die Kinder sind
und
eben auch gleich alt in der Regel.
Ähnliche Themen dann. Ne?
Ja, genau. Na, und ich finde, man lernt nicht nur was für die eigene Geburt, sondern man lernt diesen Kosmos Schwangerschaft und Geburt auch noch mal besser kennen. Also ich habe da zum ersten Mal was von einer Doula gehört. Also eine Person, die dich bei der Geburt begleitet. Das ist keine Hebamme, die greift auch nicht in die Geburt ein, sondern die ist für dich da. Und das ist auch egal, ob du jetzt eine Solomama bist oder eben vielleicht nicht deine Partnerin oder deinen Partner mitnehmen möchtest, sondern jemanden anderen mitnehmen möchtest. Das also steht dir zur Verfügung, wird allerdings nicht von der Krankenkasse übernommen.
Oder sogar zusätzlich zur Partnerin und Partner.
Ach, sogar
ich auch
zusätzlich.
Schon erlebt.
Genau. Ah ja, okay. Ja, du hast ja sozusagen den Reality-Check, kannst du
genau.
Ja machen, kannst sagen, ja, okay.
Ja.
Ja, hast du gesehen.
Ich will hier mal direkt einhaken, weil du hast das Stichwort Solomama gesagt. Bei uns beiden war ja jetzt jeweils der Partner dabei, aber ich wollte auch mal wissen, wie ist es, wenn man das Ganze als Solomama macht? Also wie entscheidet man dann, wen man zur Geburt mitnimmt? Ich habe deshalb einen Insta-Aufruf gemacht und gefragt, kennt jemand von euch Solomamas? Und dann hat sich meine Freundin Lisa gemeldet und die hat ihre Tochter Hermine damals tatsächlich ohne Partner zur Welt gebracht und sie hat mir erzählt, wen sie mitgenommen hat.
Ich glaube, man muss einfach jemand dabei haben, dem man zu 100% vertraut. Wo man sagt, okay, ich kann mich da fallen lassen. Ne? Und im Endeffekt habe ich meine damalige beste Freundin gefragt, ob sie mit möchte. Und die hat auch extra gesagt, ab dann und dann ist sie für mich immer erreichbar und ich konnte sie egal wann anrufen. Ich habe in der Zeit alleine gewohnt, habe aber irgendwie doch sehr viel bei meiner Mutter übernachtet, weil ich dann doch Schiss hatte, dass wenn es losgeht, dass ich alleine bin und ich irgendwie keinen erreiche. Aber ich denke, dass hat ja jeder andere auch Schiss, ne? Also, dass es dann losgeht und man alleine ist, der Partner vielleicht arbeiten ist oder so. Und meine Freundin ist auf jeden Fall mitgekommen und das war eine gute Entscheidung. Aber meine Mama war auch mit dabei, im Endeffekt im Krankenhaus und ist mir auch nicht von der Seite gewichen.
Ich kann total gut verstehen, dass Lisa gerne bei ihrer Mutter übernachtet hat und nicht alleine sein wollte. Ich kann mich nämlich erinnern, dass ich auch zu meinem Mann gesagt habe, nee, du nimmst jetzt mal keinen Job an, die letzten 14 Tage vor dem Stichtag. Ich wollte gar nicht alleine sein.
Was ich mir auch nicht so leicht vorstelle, das ist ja vielleicht auch schon schwer beim eigenen Partner, dass man so alle Hemmungen fallen lässt. Also bei Sarah und mir war das auch ein Thema und jetzt nimmt man wen mit, der, naja, vielleicht einem noch...
Dem man nicht die Bettdecke teilt.
Richtig, genau.
Wenn man mal das Bild von der Traumhochzeit nimmt, das Tim vorhin aufgemacht hat, dann ist die Location das Fundament.
Ja, ja, ist was dran.
Und bei der Geburt ist das denn der richtige Geburtsort. Und der hat halt großes Potenzial, dass ihr euch bei der Geburt ja besser entspannen könnt. Und der Klassiker, sage ich mal, ist immer noch das Krankenhaus. Nur ganz, ganz wenige Geburten finden außerhalb vom Krankenhaus statt, also im Geburtshaus oder bei einer Hausgeburt. Da sprechen wir später auch nochmal drüber. Tim, musstet ihr lange darüber nachdenken mit dem Krankenhaus?
Wir haben das gemeinsam überlegt. Klar, Sarah hatte da das letzte Wort, aber für uns beide war eigentlich sofort klar, in einem Krankenhaus fühlen wir uns wohler, weil es da natürlich, falls mal irgendwie was kompliziert werden könnte, man da eine bessere und eine schnellere Versorgung hat. Das war für uns so das Entscheidende.
Ich habe erst über das Geburtshaus nachgedacht und witzigerweise war dann mein Mann derjenige, der meinte so, ach nee, ich würde das schon ganz gut finden, wenn da Ärztinnen irgendwie in der Nähe sind und so. Nun habe ich ihm aber gestern Abend gesagt, dass ich das jetzt sagen werde. Da sagt er, hä? Nee, also du hättest ja überall entbinden können. Also, naja.
Schöne Grüße gehen raus.
Da musste ich ihn nochmal daran erinnern. War dann aber auch letztendlich egal, weil wir sind ja dann von der Stadt aufs Land gezogen und da war dann auch nur noch das Krankenhaus möglich. Und die sind auch alle dann mindestens eine halbe Stunde Autofahrt entfernt gewesen. Also wir hatten da eigentlich gar keinen Einfluss mehr drauf.
Du hättest also sehr lange fahren müssen zum nächsten Geburtshaus, theoretisch.
Ja, dann fast eine Stunde, über eine Stunde.
Ja.
Ja, das wäre dann schon echt ein bisschen lang gewesen.
Ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen ein Großstadtthema, könnte ich mir vorstellen.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass nicht jede Kleinstadt oder auch nicht jedes Dorf halt jemanden hat oder auch eine Hebamme hat, die das machen. Ne? Also das ist ja dann auch die Frage.
Bei einem Geburtshaus sagt man ja oft, das ist ein bisschen gemütlicher, man kann sich da vielleicht besser entspannen, hat auch einen besseren Draht zu den Hebammen, weil man die vorher schon kennt. Das weiß ich alles nicht, weil wir uns so sicher waren mit dem Krankenhaus, aber da kann ich schon mal sagen, wir haben uns vorab auch einen Kreißsaal angeguckt, um zu wissen, ja, wie sieht das eigentlich aus, wo man da hingeht, und ich habe mir das ja so weiß gekachelt vorgestellt, so sehr medizinisch, helles, weißes Licht und irgendwie ringsum schreiende Frauen, keine Ahnung. Also ich hatte da eine ziemliche altbackene Vorstellung. Ich glaube wirklich, dass früher mal die Kreißsäle so aussahen. Aber der Kreißsaal bei uns hat mich total positiv überrascht. Also der war weit weg davon, von dem, was ich gerade beschrieben habe, sondern der war total gemütlich. Da war gedämmtes Licht. Man hatte ganz viele Möglichkeiten, das Kind zur Welt zu bringen. Also dort gab es die Möglichkeit, in die Badewanne zu gehen. Dort gab es ein gemütliches, großes Bett, wo man sich sogar als Partner mit reinlegen konnte.
Ja, stimmt. Die Betten sind größer als die normalen Krankenhausbetten.
Genau, es gab so diese großen Medizinbälle, auf die man sich drauflegen kann. Und es war auch sogar, glaube ich, so orange oder gelb gestrichen, die Wände. Also es war wirklich eine gemütliche, angenehme Atmosphäre. Und
Ich weiß gar nicht, warum sich dieses altbackene Bild so hält. Vielleicht wegen Film oder?
Ich glaube,
ja, denke ich auch.
Ich kenne eigentlich gar keinen Kreißsaal, der so ist, dass da gekachelt ist oder so. Es wird wirklich sehr viel darauf geachtet, so Farbkonzept, dass es gemütlich ist, dass man Vorhänge hat, die man schließen kann und schönes Licht machen kann und so weiter. Also einfach hingehen, denke ich, anschauen und nicht damit rechnen, dass das wirklich sowas ist wie im Fernsehen.
Also ich war damals total positiv überrascht.
Ja.
Ja, aber der Kreißsaal ist eine Sache sozusagen, weshalb man sich das Krankenhaus aussuchen kann. Aber gibt es da noch andere Kriterien?
Genau, ich sage den Frauen immer, wissen Sie, wenn sie Wehen haben, wird die Farbe an der Wand wirklich gar nicht so interessant sein. Vielleicht kriegen sie es gar nicht mit. Also ich glaube, man geht da hin, schaut sich's an und hat dann so ein Gefühl, da möchte ich gerne rein, wenn ich mein Kind bekomme. Aber de facto, ehrlicherweise, kann man sich ja gar nicht daran erinnern, wie das jetzt ganz konkret aussah. Ne? Man nimmt eher so ein Gefühl mit. Und wenn du jetzt entscheiden möchtest, in welches Krankenhaus du gehst, wenn auch für dich Krankenhaus in Frage kommt, glaube ich, sollte man sich die Frage stellen, wie viel Versorgung braucht man? Also die erste Frage, ist es mir wichtig, dass ein Kinderarzt, Kinderärztin vor Ort ist, also eine Kinderstation, vielleicht eine Kinderintensivstation? Wenn dem so wäre, dann fallen ja einige Krankenhäuser raus, die eben keine Kinderintensivstation und keinen Kinderarzt oder Kinderärztin durchgehend vor Ort haben. Dann gibt es die Überlegung, inwieweit ist das eher ein größeres oder kleineres Krankenhaus, was brauche ich, wie lange möchte ich fahren, das ist sicherlich auch eine Überlegung, die du dann ja auch hattest. Mhm. Und die Kinderärztinnen vor Ort zu haben, brauchen ja einige, die allerwenigsten erfreulicherweise, und die Frage ist, brauchst du es fürs Gefühl, so nach dem Motto, besser haben als brauchen. oder kann man darauf verzichten?
Vielleicht auch nochmal für alle Hörerinnen interessant, wer kümmert sich im Krankenhaus eigentlich im Kreissaal um mich?
Wenn du in ein reguläres Krankenhaus gehst, dann ist das in der Regel so, dass die Hebammen dich aufnehmen und dich primär betreuen. Die Hebammen befinden sich im Schichtwechsel, das heißt, da kannst du nicht eine einzelne Hebamme haben, sondern eben nach einer gewissen Stundenzahl wechselt die Hebamme, vielleicht lernst du auch mehrere kennen. Es gibt auch Beleghebammen in Krankenhäusern, die du vorab buchst und dann kennst du die Hebammen auch schon. Und in Deutschland ist es so, dass eigentlich in den Krankenhäusern immer eine Ärztin oder ein Arzt auch am Ende der Geburt dazukommt. Mhm. Betreut wirst du aber von den Hebammen.
Es gibt ja noch viele Sachen dann drumherum, die vielleicht auch noch wichtig sind, wie zum Beispiel, wenn man die Zeit nach der Geburt verbringt. Und für manche ist da die Option ja auch gerade dann im Krankenhaus vielleicht nochmal 1-2 Tage zu bleiben. Gerade beim ersten Baby, so der Sicherheitsaspekt spielt da immer noch eine Rolle und weil man da eben viele AnsprechpartnerInnen auch hat. Und da bietet sich natürlich auch ein Familienzimmer an. Das muss man allerdings auch selbst bezahlen. Es gibt halt einfach ganz viele neue Aufgaben, die auf euch zukommen. Unter anderem ja auch dann der Versuch zu stillen. Ne? Ich sage jetzt mal der Versuch, weil es ist halt auch einfach nicht garantiert, dass es klappt. Und in manchen Krankenhäusern gibt es auch eine Stillberatung vor Ort. Also vielleicht, wenn ihr euch ein Krankenhaus aussucht, guckt doch auch danach, ob es da jemanden gibt. Die Anmeldung läuft so ungefähr in der 30. Schwangerschaftswoche. Ich habe nochmal geschaut, habe mir ein paar Kliniken rausgesucht. Das ist so Pi mal Daumen, ne? Also manchmal 2 Wochen vorher, manchmal 2 Wochen später. Die meisten Basic-Infos findet ihr dann auch online bei den Kliniken.
Genau, und wenn du dir eine Klinik rausgesucht hast, würde ich immer einmal gucken, wann man dafür einen Termin macht. Es gibt Krankenhäuser, da solltest du schon in der 20. Woche anrufen für den Termin in der 30. Woche.
Ah, okay.
Und andere wundern sich, warum willst du mit 20 Wochen jetzt einen Termin machen? Mhm. Also einmal schauen, vielleicht sich schon ein bisschen damit beschäftigen und dann einmal gucken online oder anrufen, wie läuft es eigentlich konkret in dieser Klinik ab. Bei diesem Geburtsanmeldetermin geht es darum, ich kenne das jetzt so, man hat ein Gespräch mit einer Hebamme, wo du einmal deine Vorstellungen, Wünsche klärst, auch einmal schaust, was können wir als Klinik hier anbieten, passt das zu deinen Wünschen und Vorstellungen. Immer natürlich in Kenntnis, ein bisschen flexibel bleiben, wenn man mit wen irgendwo ankommt, kann alles ganz anders sein. Das Klassische ist zum Beispiel Schmerzmittel. Da sagen einige Schwangere, ich brauche auch beim Zahnarzt nie Schmerzmittel. Das heißt, ich glaube, ich brauche gar nichts und die brauchen dann was und andere sagen, nee, also ich werde sicher was brauchen. Die brauchen auf einmal gar nichts, wenn die Wehen kommen. Insofern kann man das zum Beispiel besprechen. Was möchte ich? Einigen Schwangeren ist es wichtig, alle Informationen vorab zu haben, sodass man schon so ein bisschen sich drauf einstellen kann. Ich glaube natürlich als Ärztin daran auch, dass Informationen dabei helfen, die Angst zu nehmen. Also so, wenn ich weiß, was mit mir passiert, dann habe ich vielleicht ein bisschen weniger Angst davor.
Ganz, ganz oft geht es ja bei Schmerzmitteln um 3 Buchstaben, nämlich die PDA. Die gibt es nur im Krankenhaus und ganz einfach gesagt ist das eine Betäubung im unteren Rücken. Und dafür braucht man dann auch eine Anästhesistin, also eine Narkoseärztin. Ich glaube, das ist dann direkt so ein Aufmarsch, warum viele da auch Angst vor haben, wenn dann eine extra Ärztin kommt und so. Manu, erklär nochmal, wann ist eine PDA sinnvoll?
Also PDA steht ja für Periduralanästhesie, also tatsächlich wird so ein ganz kleiner Schlauch gelegt in den Raum um das Rückenmark herum und das führt dann...
Und guck mal, das klingt schon creepy.
Ein ganz kleiner, dünner Plastikschlauch, ja, den du gar nicht merkst. Also es wird erstmal so eine lokale Betäubung gemacht, dann wird dieser Schlauch gelegt und für eure Überraschung, ich habe es euch noch gar nicht erzählt, in meiner ersten Klinik habe ich selber die PDAs gelegt. Also es gibt auch GeburtshelferInnen, die PDA legen. Das ist aber wirklich extrem selten. In der Regel kommt dafür eine Narkoseärztin oder Arzt. Und die Idee ist, dass du keine Schmerzen hast, aber noch stehen kannst und laufen kannst. Also dass tatsächlich nur die Schmerzfasern dann durch das Betäubungsmittel betäubt sind und schmerzfrei sind, aber du nicht die Motorik, also das Gehvermögen beeinträchtigst. Und deswegen hört man auch so häufiger mal Walking PDA, weil man eben noch laufen kann. Die Motorik ist nicht betäubt. Das ist das Ziel. Also in einer Traumwelt würde man die PDA so legen, dass du kriegst so ein kleines schwarzes Täschchen um, wo es wird dir nämlich immer das Betäubungsmittel über diesen Katheter, über diesen kleinen Schlauch weitergegeben. Und dann kannst du mit rumlaufen, dich frei bewegen. Das CTG ist dann auch mobil, ist ja nur so ein Knopf ohne Kabel. Und du hast keine Schmerzen, aber spürst eben alles. Die Wahrheit ist, dass man manchmal doch die Beine nicht ganz spürt. wird, sich nicht mehr so gut bewegen kann. Aber das kommt natürlich alles wieder.
Kriege ich denn von der Geburt dann überhaupt was mit? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich irgendwie unten betäubt bin, das ist ja eine Sorge von manchen, dass man die Geburt körperlich dann gar nicht mehr so spürt.
Das würden wir als Team dann mit der Schwangeren besprechen. Man kann die Dosis, die da gegeben wird, ein bisschen reduzieren. Das heißt, weniger Medikamente geben, ein bisschen anpassen, dass du doch wieder ein bisschen mehr spürst. Es kann aber sein, dass du etwas weniger spürst und die Geburt dann dadurch vielleicht auch ein Tickchen länger dauert. Dafür hast du halt kaum Schmerzen. Also das ist immer so eine Abwägung. Man kann die PDA auch einfach ausmachen und den Schmerz und die Wehen und so langsam wiederkommen lassen. Und dann geht immer zuerst los, dass man die Motorik spürt und der Schmerz kommt als letztes wieder zurück.
Ich war total offen für eine PDA, hab sogar schon bei der Klinikanmeldung gesagt, komm, alles klar, ich unterschreibe schon mal hier. Ja. Erspart man sich nämlich auch Bürokratie ehrlicherweise mit. Beziehungsweise natürlich kannst du das auch noch im Kreissaal unterschreiben, dass das für dich okay ist. Ich dachte, okay, dann habe ich das schon mal. Spoiler, ich habe keine mehr bekommen. Aber darüber reden wir dann ja in der Geburtsfolge.
Ich habe auch aus...
Du hast auch eine bekommen. Ah, okay, interessant. Das wollen wir jetzt schon mal hören.
Genau, ich konnte dann auch nicht mehr laufen. Nee, ich habe da auch Erfahrung als Partner, weil bei der ersten Geburt gab es keine PDA, bei der zweiten hatte Sarah eine PDA. Aber vielleicht kann ich da direkt hier nochmal eine Frage loswerden, weil bei der ersten Geburt war Sarah im Wasser, also ist da in eine Badewanne gegangen. Bei der zweiten Geburt hat sie das dann nicht mehr gemacht, aber wäre das trotzdem mit einer PDA gegangen?
Genau, mit einer PDA, du hast dann ja einen kleinen Katheter hinten im Rücken, darfst du nicht unter Wasser, weil da könnte es Infektionen geben. Das heißt, das spricht dann dafür, dass du an Land entbindest, wenn du eine PDA hast.
Lass uns hier mal kurz einen Cut machen, weil ich denke gerade so, ey, wir sind auch ziemlich krass eingestiegen. Es geht direkt um PDA und das ist ja so das Maximum, was man direkt auffahren kann an Schmerzmitteln. Was gibt's denn noch?
Also wir hatten ja eben Wasser, so Wärme tut einigen gut. So wie wenn man Rückenschmerzen hat, geht man ja auch gerne manchmal vielleicht in die Badewanne und ein bisschen Wärme. Wir haben Akupunktur, Zäpfchen. Medikamente, die man in die Vene gibt, in den Muskel gibt, da gibt es sehr viel und das würdest du eben mit der Hebamme besprechen. Vielleicht schon bei der Geburtsanmeldung, dass du dir einmal anhörst, was für ein Repertoire gibt es hier und was kann ich mir vorstellen und was möchte ich vielleicht auf keinen Fall oder auf jeden Fall und trotzdem kommt es dann vielleicht ganz anders wie bei dir, Lucy, ne?
Genau. Das mit dem Venenzugang, das begegnet euch auf jeden Fall bei der Vorbereitung auf die Geburt. Ist das immer notwendig, Manu?
Ich kenne das so, dass du, wenn du ins Krankenhaus kommst, eigentlich zumindest das Angebot, den Wunsch vom medizinischen Personal für einen Venenzugang, das ist ziemlich üblich und Standard, wenn du aufgenommen wirst. Das muss nicht zwingendermaßen sein. Es ist eher so, dass du das legst für den Notfall. Das wird nicht immer benutzt. Und du kannst es natürlich theoretisch ablehnen und auch praktisch. Die Frage ist, ich finde, manchmal wird ja sehr, sehr viel drüber gesprochen. Finde ich auch total in Ordnung, einmal zu gucken, was möchtest du für dich selbst. Mhm. Aus medizinischer Perspektive für den extremen Notfall, sage ich mal, wenn wir schnell was geben wollen, ist es schön, wenn er schon liegt und wir nicht dann erst anfangen, den Venenzugang zu suchen.
Was sind denn so die Bedenken beim Venenzugang, dass sich das entzünden kann oder warum wollen das manche nicht?
Also ganz theoretisch kann es sich entzünden, ist aber nicht so die Regel. Es geht eher darum, wo fängt dieses selbstbestimmte Entbinden an und passiert etwas mit deinem Körper, was du vielleicht nicht möchtest. Und wenn das bei dir so ist, dann besprich es doch einfach mit deinem Team. Und ich denke, das haben wir auch schon sehr häufig gemacht, wenn es wirklich der absolute Wunsch ist, keinen Zugang zu bekommen, dann ist das auch in Ordnung.
Jetzt haben wir sehr viel über vaginale Geburten gesprochen, fast wie selbstverständlich. Aber gerade im Krankenhaus, da gibt es ja auch noch den Kaiserschnitt, beziehungsweise was man und was ihr vielleicht ja auch schon öfter jetzt gehört habt, Bauchgeburt. Also da ändert sich auch gerade das Wording und das geht ja so in die Richtung, es gibt halt keine Zwei-Klassen-Geburten. Also vaginal ist nicht Premium und dann ist Kaiserschnitt sozusagen nur ja die schlechte Alternative. Also da gibt es gerade so ein bisschen einen Wandel, finde ich.
Ja, und es ist noch nicht ganz klar, welches Wort es denn wird. Nee. Weil Kaiserinnengeburt habe ich auch schon häufiger gelesen. Also da sind gerade viele Vokabeln im Umlauf, die aber dann alle das Gleiche meinen.
Genau, aber es geht eben auch darum, dass der Kaiserschnitt oder die Bauchgeburt dann eben nicht immer aus der Not heraus gemacht wird, sondern eben auch eine bewusste Entscheidung sein kann.
Ja, wenn man sich die Zahlen in Deutschland anschaut, dann ist der häufigste Grund, einen geplanten Kaiserschnitt durchzuführen, dass man schon mal einen hatte. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Vielleicht hatte man eine Geburt und hat dann unter Wehen einen Kaiserschnitt gehabt und denkt sich so, nö, das möchte ich jetzt diesmal nicht. Das ist also der häufigste Grund. Aber auch beim ersten Kind gibt es zum einen medizinische Gründe, entweder mütterliche oder kindliche Erkrankungen, die empfehlen einen Kaiserschnitt. Dafür haben wir den ja auch entwickelt. Aber es kann auch deine bewusste Entscheidung sein, eben nicht vaginal entbinden zu wollen und einen Kaiserschnitt machen zu wollen, auch beim ersten Kind.
Manu, sag mal, was gibt es, was für und gegen einen Kaiserschnitt spricht?
Wenn wir von der medizinischen Perspektive drauf schauen, dann ist es immer so, dass wir als GeburtshelferInnen immer gerne die Narbe an der Gebärmutter vermeiden möchten für eine künftige Schwangerschaft.
Welche Narbe genau?
Die Gebärmutternarbe, wenn du einen Kaiserschnitt hast und du wirst wieder schwanger, dann ist es ja so, die Hautnarbe, die du hast, die spielt eigentlich für die nächste Schwangerschaft keine Rolle, aber das auch die Gebärmutter musste ja eröffnet werden, damit das Kind rauskommt. Ne?
Das ist die, die man sieht, die Bauchnarbe. Ne?
Genau,
aber darunter geht es natürlich noch weiter, da wird auch
genau, und manchmal sprechen wir davon, dass diese Narbe aufgehen kann, unter Wehen aufreißen kann. Und da sprechen wir jetzt nicht von der Haut. Die kann sich eigentlich flexibel gestalten. Die Gebärmutter ist ja aber ein Muskel. Und wenn du dir vorstellst, dass da so eine Narbe drauf ist und der Muskel ja sich zusammenzieht, dann kann es ganz selten dazu kommen, dass diese Narbe aufreißt.
Vielen Dank für die Info, weil ich glaube, ich habe immer gedacht, dass die Bauchnarbe reißt. Also ich bin auf jeden Fall jetzt schlauer.
Ach, guck,
das ist in meinem Kopf so. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das eine Narbe oder ein Schnitt an der Gebärmutter ist.
Ja, und das ist eigentlich der springende Punkt. Die Gebärmutter als Muskel wird ja eröffnet, damit das Kind rauskommt. Mhm. Und dann wird es wieder versorgt, zugenäht. Und das heilt in der Regel sehr gut. Aber wenn du jetzt in einer nächsten Schwangerschaft, kann zum einen der Mutterkuchen dahin wachsen. Das wäre nicht so ideal, weil die Narbe eben so ein bisschen vom Immunsystem und immunologisch, was da los ist an der Narbe, ein bisschen anders ist. Dann kann der Mutterkuchen durchwachsen oder eben diese Narbe an der Gebärmutter kann aufreißen. Das heißt, wir würden, das ist sehr selten übrigens, ich will hier keine Angst machen, 0,8% nach einem Kaiserschnitt. Das heißt, wenn du mal einen Kaiserschnitt gehabt hast und du möchtest jetzt gerne wieder vaginal entbinden, darfst du das ruhig machen, denn die Wahrscheinlichkeit dafür ist extrem klein, unter 1%. Aber wird immer häufiger, je häufiger man einen Kaiserschnitt durchgeführt hat. Und zum Beispiel, wenn du 2 oder 3 Kaiserschnitte hattest, dann wird von einer vaginalen Geburt im Grunde eigentlich abgeraten, aufgrund dieses Risikos. Wenn du also zum Beispiel planst, 3 Kinder oder 4 oder 5 oder 7 hatten wir ja auch schon, dann würde man immer empfehlen, eigentlich zu sagen, komm, wir versuchen, einen Kaiserschnitt zu vermeiden, eben für jede weitere Schwangerschaft. Wenn wir die aktuelle Schwangerschaft anschauen, ist es etwa gleichwertig, wenn man die Risiken anschaut. Du hast zwar auf der einen Seite eine sehr große Bauch-OP, auf der anderen Seite die vaginale Geburt, die auch mal in einem Kaiserschnitt in 15% etwa enden kann. Für das Kind gibt es große Studien, die sind eher so retrospektiv, nennen wir das. Also sie haben schon stattgefunden, man guckt sich dann die Zahlen an, hat ein bisschen höheres Risiko für Asthma, Diabetes, Allergien. Ganz neue Daten weisen darauf hin, dieses Risiko ist gar nicht so hoch, wie wir angenommen haben, sodass man das vielleicht in Zukunft auch ein bisschen vernachlässigen kann. Aber aus Geburtshelferinnen-Sicht würde ich immer für die vaginale Geburt sprechen, wenn es jetzt keine driftigen medizinischen Gründe gibt. Und natürlich auch dein seelisches Wohlbefinden ist ein medizinischer Grund, einen Kaiserschnitt durchzuführen, wenn das für dich überhaupt gar keine Option ist.
Aber Geburtsverletzungen, also du hast jetzt von der Narbe an der Gebärmutter gesprochen. Geburtsverletzungen habe ich ja aber auch bei einer vaginalen Geburt, nur dann eben 20 Zentimeter tiefer.
Genau, unten und tiefer, genau.
Also da muss man dazu sagen, die kann ich bekommen, auch das ist
muss man nicht, genau. Du, Tim, kannst das wahrscheinlich nicht bekommen, sondern nur, wenn du ein Kind gebären würdest.
Guter Punkt.
Zu den Geburtsverletzungen können so Risse im Vulva-Bereich oder Vagina-Bereich sein, auch Schürfungen, die man gar nicht versorgen muss. In der Regel ist es so, dass du beim ersten Kind so um die 70%, sagt man, 70-80% Geburtsverletzungen hast, die in der Regel eher klein sind.
Bei der vaginalen Geburt.
Bei der vaginalen Geburt, genau. Beim Kaiserschnitt hast du 100%, ne? Natürlich die Bauch-OP. Und es ist so, dass die Vulva und Vagina, also wenn du die Vaginalschleimhaut anschaust, ist es ein bisschen wie im Mund. Wenn man da so eine Verletzung hat, das heilt ja auch wunderbar. Ich weiß nicht, das hat vielleicht jeder von uns schon mal gehabt, ne? Dass man irgendwas im Mund hat und denkt so, Gott, und dann ist das ganz schnell verheilt, ohne irgendwelche Narben. Und so ist das eben mit der Vaginalschleimhaut auch.
Weil diese Schleimhäute so krass durchblutet sind, ne? Dadurch heilen
die. Ja, genau, das heilt einfach sehr, sehr gut.
Und Wie ist das mit den Wehen bei einem geplanten Kaiserschnitt? Also habe ich dann gar keine Wehen, ich sag mal ganz salopp, umgehe ich die dann einfach?
Du umgehst die Geburtswehen vorher, ne? Weil ein geplanter Kaiserschnitt wäre ja morgens ohne Wehen, gehst du hin, bekommst dann die OP und dann muss aber die Gebärmutter sich verkleinern. Wenn du dir vorstellst, ein 3,5 Kilo Baby am Termin, wie riesig die Gebärmutter dann ist und die muss wieder ganz klein sein, wie so eine Faust etwa, dann muss die sich zusammenziehen und dann hast du eben die Nachwehen, die sogenannten.
Jetzt mal ganz blöd nachgefragt, aber Wehen sind ja eigentlich so ein Anzeichen dafür, dass die Geburt losgeht. Und wenn ich dafür einen Termin mache, also wonach gehe ich da, den Termin zu machen, weißt du? Also man löst ja die Geburt sozusagen dann künstlich aus.
Genau, da wird empfohlen, so 7 Tage vor dem errechneten Termin. Man hat sich dafür so Daten angeschaut, wann werden die fittesten Kinder geboren. Und das ist ungefähr 7 Tage vor dem errechneten Termin. Und dann passt man den Kaiserschnitttermin eben an den errechneten Termin an und macht den in etwa 7 Tage vorher, wenn es jetzt kein Wochenende ist. Bei einem Wochenende werden in der Regel ja die geplanten Kaiserschnitte nicht gemacht. Und dann wirst du eben 7 Tage vorher entbunden.
Kein Sonntagskind.
Kein Sonntagskind. Ich bin ein Sonntagskind. Und ihr, wisst ihr das?
Mittwoch.
Mittwoch,
Was ist das denn? Das ist ja wieder das falsche Sternzeichen, oder was?
Das heißt, hätten wir uns treffen können.
Ja, ey. Ich bin Samstagskind, also zusammen kriegen wir das Wochenende voll. Nach dem Kaiserschnitt muss ich dann aber länger im Krankenhaus bleiben.
Genau, nach dem Kaiserschnitt so 3 bis 5 Tage nach einer vaginalen Geburt könnte man ganz theoretisch ambulant nach Hause gehen, aber die meisten bleiben so 1 bis 2 Tage, wie ihr vorhin auch gesagt habt, möchte man noch diese ganzen Untersuchungen machen, die da anstehen und sich ein bisschen Hilfe holen.
Ambulant heißt direkt nach der Geburt, ne?
Genau, also 4 Stunden später ja, kannst du einfach aufstehen, was ja irgendwie, wenn man sich das so vorstellt, ja auch wow ist,
das
oder?
Das ist Wahnsinn, ja.
So, jetzt haben wir die Krankenhaussituation durchgespielt, aber es gibt ja eben noch andere Orte für die Geburt. Kommen wir jetzt mal auf die Alternativen zu sprechen. Ich bin ja persönlich Fan, wenn auch ein bisschen Schisser, vor Hausgeburten. Also ich habe mir da einige Videos angeschaut und ich finde es phänomenal, wenn man dann auch noch so ein Pool in seinem eigenen Wohnzimmer stehen hat. Und
man kann die mieten für die
ja,
Geburt,
ja, man kann
ne?
die mieten, genau. Ja. Und dann kann man sich in sein Bett legen und im Backofen werden so die Handtücher dann warm gemacht fürs Baby und so. Also ich finde das ultra cool. Aber wie gesagt, so ja, ich hätte es mich nur nicht getraut.
Und jetzt guckt ihr mich beide so ein bisschen an, so nach dem Motto, ja, jetzt sagt Manuela bestimmt was dagegen. Aber ich verrate euch was, ich bin eigentlich auch Fan von außerklinischer Geburtshilfe, ja.
Ich dachte, alle Ärztinnen sind so krass
nein.
fürs Krankenhaus.
Weißt du, ich kann ja einmal erklären, warum ich so Fan bin. Also ich liebe dieses Konzept der 1-zu-1-Betreuung. Ich finde es ganz toll, wenn du entbinden kannst mit jemandem, die dich total gut kennt, vielleicht auch sogar an einem Ort, den du total gut kennst und wirklich gar keine Ängste hast. Und es gibt Studien, die zeigen, dass so ein 1-zu-1-Konzept zu deutlich weniger Interventionen führt. Das heißt, dass viel weniger Schmerzmittel zum Beispiel eingesetzt werden. Zeitgleich, wenn ich so als Ärztin betrachte, dann sehe ich, es kommt nicht für alle in Frage. Also es muss schon so sein, dass bei der Schwangeren und dem Kind wirklich gar keine Risiken vorliegen. Und ich würde mir wünschen, dass ein gutes Konzept besteht für den Plan B, falls es nämlich doch nicht zu der Geburt dort kommt, dass zum Beispiel eine Klinik in der Nähe ist. Und ganz abschließend, natürlich bin ich so Fan von diesem Konzept, dass ich mir wirklich wünschen würde, dass das ganz flächendeckend in allen Kliniken auch angeboten werden kann. Und ich hoffe sehr, dass das in Zukunft vielleicht auch so kommen wird.
Boah, ich hätte ja gar keinen Bock drauf, dann danach alles wieder sauber zu machen und so, weil eine Krankenhausgeburt ist ja ein bisschen wie so ein Restaurantbesuch. Ne? Man kommt hin, man kriegt das
Kind.
Man
lädt die Eltern ein.
Man lädt die Eltern ein und andere sind dafür zuständig, dann alles irgendwie aufzuräumen und sauber zu machen. Aber klar, es ist wahrscheinlich wirklich wie beim Kochen. Manche gehen gerne ins Restaurant, andere sagen, ja, ich habe aber auch Spaß am Kochen und dann später eben auch am Spülen. Und so ist eine Hausgeburt.
Ja, genau. Wenn man in diesem Bild bleibt, dann ist das ein bisschen so, dass du natürlich, wenn du zu Hause bist, dich um alles auch vorab schon gut kümmern musst. Also die Plätze sind rar gesät. Es gibt nicht so viele Hausgeburtshebammen und Beleggeburten oder Geburtshausentbindungen auch nicht. Du musst dich also wirklich sehr viel und früh darum kümmern und es kostet auch ein bisschen mehr.
So, und ich finde, wir haben jetzt genug gequatscht an dieser Stelle. Keine Angst, der Podcast ist noch nicht vorbei, aber ihr zwei und auch ich, wir können uns jetzt entspannt zurücklehnen, denn wir lassen jetzt mal andere quatschen. Ich habe mit einer gesprochen, die eine Erfahrung hat, die Lucy und ich nicht gemacht haben. Nämlich, wir haben gerade drüber gesprochen, die der Hausgeburt. Das ist Nora Imlau, sie ist Buchautorin. Sie hat viele Bücher über Familienthemen und auch Kinderbücher geschrieben. Sie hat selber 4 Kinder und hat alle zu Hause zur Welt gebracht. Und ich habe sie gefragt, wie sie eigentlich zu der Entscheidung gekommen ist mit den Hausgeburten.
Ich hatte eben schon, bevor ich zum ersten Mal schwanger war, mich so ein bisschen mit den verschiedenen Optionen befasst und war mir darüber klar geworden, dass für mich, glaube ich, eine Hausgeburt der beste Weg ist, weil mir klar war, ich brauche eine sehr geschützte Atmosphäre, um gebären zu können. Ich brauche eine 1-zu-1-Betreuung von einer Hebamme, die ich kenne. Ich wollte keinen Schichtwechsel, ich wollte nichts Unerwartetes sozusagen, was irgendwie in so einer Klinikroutine passieren kann, sondern ich wollte ganz viel Geborgenheit, ganz viel Vertrautheit, auch so ein gewisses Vertrauen darauf, dass mein Körper schon weiß, was er machen muss, und gleichzeitig natürlich das Sicherheitsnetz zu wissen, es ist eine Klinik nicht weit entfernt und wir haben auch sowas wie einen Notfallplan und wir wissen, an welchen Punkten wir eine Hausgeburt abbrechen würden und eine Geburt verlegen würden in eine nahegelegene Klinik. Aber das ist tatsächlich nie passiert. Also alle 4 Geburten zu Hause sind gut gelaufen, alle 4 Babys sind dort sicher und interventionsfrei zur Welt gekommen. Und für mich waren das ganz schöne und wunderbare Erfahrungen.
Ja, eigentlich so ein Bilderbuchbeispiel, ne? Voll gut, dass Nora auch gleich so einen Plan B mitgedacht hat. Und Nora hat auch nochmal eine ganz wichtige persönliche Message für euch, wenn ihr euch Gedanken macht über den Geburtsort.
Also erstmal finde ich es überhaupt wichtig, sich klarzumachen, wir haben da eine Entscheidung. Ne? Also ganz viele Eltern gehen gerade beim ersten Kind einfach ins Krankenhaus, weil sie sagen, das macht man doch so, das muss doch so sein. Und ich habe gar nichts gegen die Entscheidung, ins Krankenhaus zu gehen. Aber ich finde es wichtig, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Dass man sagt, da möchten wir hin, wir haben uns informiert und für uns ist das der beste Weg. Und wir haben aber auch die anderen Optionen zumindest mal durchgedacht.
Ich gucke jetzt mal hier auf meine Folgencheckliste. Also wir haben viel über die Orte gesprochen, an denen ihr Kinder zur Welt bringen könnt. Wir haben über PDA und Co. gesprochen. Aber es gibt noch mehr, was man sich schon vor der Geburt überlegen kann. Nämlich ein sogenannter Geburtsplan. Also da kann man jede Menge reinschreiben, was man sich für die Geburt vorstellt. Lucy, was steht da noch alles drauf? Ich sehe schon, du kramst in deiner Mappe.
Genau.
Hast du einen ausgedruckt?
Ich habe mal einen ausgedruckt. Das sind echt ein paar Seiten und das ist von das, was wir schon besprochen haben, wer soll meine Begleitung zum Beispiel sein, dann was hätte ich gerne dabei, Musik oder eigenes Kissen zum Beispiel. Und am Ende zum Beispiel, da geht es auch um Fragen, wenn das Baby da ist, möchte ich, dass es mir zum Beispiel auf die Brust gelegt wird, sobald es geht, oder bei allen Untersuchungen dabei sein, oder was ist, wenn es Komplikationen gibt. Also das sind so einige Punkte. Ich finde, es ist vor allem, wie wir es schon am Anfang gesagt haben, also es ist so meine Meinung dazu, ist vor allem um die Vorbereitung im Kopf, finde ich, weil hier sind ganz viele Möglichkeiten und das einmal zu wissen, was gibt es eigentlich alles und vielleicht sich ein bisschen vorzustellen, so und so mache ich das, so hätte ich es gerne. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, wenn man sich so ein Gerüst baut zum Beispiel und sagt, ich möchte aber nur, weiß ich nicht, nur von links angesprochen werden und nicht von rechts angesprochen werden, jetzt mal so ganz zugespitzt irgendwie so, dass das vielleicht auch eher hinderlich sein kann bei der Geburt.
Das ist auch meine Erfahrung. Also je flexibler du bleibst, desto smoother läuft eigentlich alles, muss man sagen. Gerade dieses sich anspannen, dass dann auch alles genauso läuft, wie du das auf diesem Geburtsplan angekreuzt hast, das macht ja auch so ein bisschen starr. Und ich glaube, davon sollten wir eher weggehen.
Kriegst du die denn oft in die Hand gedrückt während deiner täglichen Arbeit?
Nicht super oft, aber immer wieder. Und da begegnet es mir manchmal eben, dass es sehr starr ist und auch Dinge da stehen, die dann manchmal von außen so ein bisschen, ich möchte gar nicht angesprochen werden, es auch schwierig machen, weil es gibt Situationen, da ist es gar nicht vermeidbar, dass man dann miteinander spricht vielleicht. Und das macht es manchmal so, wirkt es ein bisschen starr. Ich finde aber total gut, sich mit der Geburt auseinanderzusetzen. Also wenn man sich so ranhangelt und denkt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, möchte ich einmal wissen.
Also Sarah und ich haben es auch so gemacht, dass wir so einen Geburtsplan gemacht haben, aber wir haben gar nicht so einen aus dem Internet genommen, sondern sie hat mir einfach gesagt, was für sie bei der Geburt wichtig ist. Weil für mich als Partner war es auch einfach auch wichtig zu wissen im Kreissaal, ey Mensch, was möchte sie eigentlich, wie stellt sie sich das vor? Aber das kann ich schon mal so als Spoiler dann auf die Geburtsfolge sagen, es hat sich dann auch viel geändert und viel, wo sie vorher dachte, ah, so möchte ich das haben, da hat sie dann während der Geburt gemerkt, nee, anders fühlt es sich für sie doch besser an.
Und ein bisschen Vorbereitung ist auf jeden Fall besser als keine Vorbereitung. Das zeigt uns auch das Beispiel jetzt am Ende nochmal von Simi. Sie ist Influencerin bei Instagram als Simi mit Kindern unterwegs und das ist ihre persönliche Erfahrung.
Bei meiner ersten Schwangerschaft habe ich in den letzten Monaten tatsächlich nicht viel über die Geburt nachgedacht. Ich dachte immer, das wird schon irgendwie laufen und die Geburt lief dann aber leider nicht so, wie ich es erhofft hatte. Und ich wusste dann für die zweite Schwangerschaft, dass ich das anders machen will und dass ich mich mit dem Thema Geburt sehr viel bewusster beschäftigen möchte. Ich habe viel dazu gelesen und mir auch bewusst gemacht, dass ich meine Geburt sehr selbstbestimmt mitmachen kann. Unter der Geburt hat mir dann gerade die körperliche Fitness sehr geholfen, weil ich dann wusste, wie ich mein Becken kreisen lassen muss, in welcher Position ich mich am wohlsten fühle und so weiter. Der beste Hack unter der Geburt war für mich persönlich die Badewanne. Mir hat das Wasser bei den Wehen sehr geholfen. Damit waren die Schmerzen dann viel leichter erträglich. Ansonsten wollte ich aber keine Ablenkung. Also Musik hätte mich beispielsweise nur rausgebracht. Ich wollte und musste mich da ganz auf mich konzentrieren. Und das habe ich dann auch allen Geburtshelfern so kommuniziert. Und die haben das akzeptiert und sehr gut begleitet.
Auf jeden Fall ein guter Tipp. Aber ich habe mir wirklich gerade gedacht, sind alle so gut vorbereitet, also mit Yoga und Meditation und Co. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die uns jetzt gerade hören und auf einmal so richtig Stress kriegen, weil sie denken, oh Gott, ich weiß noch gar nicht, wie ich mein Becken unter der Geburt bewegen muss. Also ist das nicht auch ein bisschen sehr, sehr krass vorbereitet? Sind alle so vorbereitet, wenn sie kommen? Bitte sagt nein.
Ich kann verraten, dass die Kinder immer geboren werden einfach, ob du dich vorbereitest oder nicht, kommen die alle auf die Welt. Und ich glaube, es ist nur so ein Ansatz, sich vorzubereiten auf die Art und Weise, die einem selber gut tut, ne?
Ja, Simi hat ihren Weg gefunden für eine gute Geburt und wir wünschen euch das natürlich auch. Und schon mal ein kleiner Spoiler, es kommen noch 2 weitere Folgen zum Thema Geburt. Wir lassen uns hier nicht lumpen. Nächstes Mal in Folge 8 geht es in die heiße Phase, die letzten Wochen vor der Geburt. Und danach in Folge 9 spielen wir dann sogar auch wirklich mal eine Geburt so richtig durch hier. Die nächste Folge gibt es dann aber erstmal nächsten Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt.
Und übrigens, also persönlichen Kontakt, den mögen wir auch richtig gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt, wenn ihr das hier teilt und wenn ihr uns auch bewertet, wenn ihr eine App habt, wo ihr das könnt. Also egal, ob es da Sterne, Punkte, Daumen hoch gibt oder so, was auch immer. Es hilft uns sehr, wenn ihr uns da volle Punktzahl gibt. Schreibt uns auch gerne mal eine Mail an tatsächlichschwanger@ndr.de. Tatsächlich mit
A-E. Ja,
richtig, richtig. Wir würden gerne von euch wissen, wie gefällt euch dieser Podcast und was sind oder waren so eure Themen während der Schwangerschaft? Wo wart ihr vielleicht besonders unsicher und was hat euch dann da geholfen?
Und wenn du jetzt am Ende der Folge denkst, oh Gott, so viele Optionen, ich weiß gar nicht, was ich entscheiden kann, sei dir sicher, du wirst deinen eigenen Weg finden und der ist genau richtig, egal wie alle anderen es machen.
Eine Podcast-Empfehlung würden wir gerne nochmal loswerden. Manu ist natürlich unsere absolute Lieblingsexpertin, aber falls ihr auch noch gerne Experten zu ganz anderen Bereichen des Lebens hören wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast Deutschland 3000. Dort trifft Eva Schulz jede zweite Woche Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik.
Ist wirklich ein Podcast, den ich selber ganz regelmäßig höre. Ich mag zum Beispiel sehr die Folge mit dem Astronauten Matthias Maurer. Den hat Eva Schulz interviewt, während er auf der internationalen Raumstation war. Und wenn wir mal so in diesem Kinder-Schwangeren-Kontext bleiben wollen, dann ist die Folge mit Jasmin Gnu super interessant. Sie ist Gaming-YouTuberin und hat sich ihre Eizellen einfrieren lassen. Sie sagt selber, dadurch hat sie weniger Druck. Also auch ein sehr spannendes Interview, sehr spannende Sichtweise von ihr. Hört rein bei Deutschland 3000 in der ARD-Audiothek. Klickt dazu einfach den Link in unseren Shownotes an.
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sousa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling. Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maciewski und Stephanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlichschwanger.